Das ist auch so ein Mitbringsel aus der Kita. Durchaus nicht selten, dass in der Kita ein Schild hängt: Wir haben die Ringelröteln. Da sollten Schwangere dann auch tatsächlich vorsichtig sein. Aber wir haben tatsächlich feststellen müssen, dass das Thema Ringelröteln das war im letzten Jahr die häufigste Infektionskrankheit, die wir so zu bedenken hatten in der Sprechstunde. Es ist nichts Verwerfliches dabei, dass man sich HIV testen lässt und sollte eben wieder erwarten, der Test positiv ausfallen, ist die rechtzeitige und gute Behandlung in der Schwangerschaft essentiell, um eine Übertragung der Infektion von der Mutter aufs Kind zu verhindern.
Herzlich willkommen bei Geburt in der Charité, ein Podcast der Universitätsmedizin Berlin. Hier teilen unsere Ärztinnen und Hebammen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Rostin, Assistenzarzt an der Klinik für Geburtsmedizin der Charité. Und wie immer werde ich diese neue Folge moderieren. Unser heutiger Gast ist Dr. Jan-Peter Siedentopf. Er ist Oberarzt an der Charité. Und heute soll es um sein Spezialgebiet, nämlich die Infektionen in der Schwangerschaft gehen oder eines seiner Spezialgebiete. Schönen guten Tag, Herr Dr. Siedentopf.
Hallo, Herr Rostin.
Herr Dr. Siedentopf, bevor wir jetzt sofort in einzelne Infektionserkrankungen einsteigen, einmal davor die einordnende Frage: Wie häufig sind Infektionen in der Schwangerschaft denn generell?
Ja, Herr Rostin, das ist jetzt nicht gerade die einfachste Frage, mit der Sie anfangen. Es ist tatsächlich so, dass die Häufigkeit von Infektionskrankheiten in der Schwangerschaft sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welche Infektionskrankheit man sich betrachtet. HIV, Röteln, Lues oder Syphilis in der Schwangerschaft sind sehr selten. Chlamydieninfektionen, aber auch Parvovirus B19, also die Ringelröteln, und Zytomegalie-Virus-Infektionen sind durchaus häufiger, sodass wir uns dann im Einzelnen damit befassen müssen, wie relevant die jeweilige Infektion ist. Wichtig ist, dass die Testung, die im Mutterpass vorgesehen ist, oder die Untersuchungen, die wir jetzt auch erwähnen werden in der nächsten Zeit, eben als Prophylaxe gedacht sind. Das heißt, wir versuchen frühzeitig zu erkennen, dass eine Infektion vorliegt und wir eventuell aktiv werden müssen, behandeln müssen. Was ich jetzt nicht erwähnt hatte, sind Infektionen, die aufsteigen, also aus der Scheide aufsteigen und eine Frühgeburtlichkeit zum Beispiel auslösen können. Das ist auch noch ein wichtiger Teil in der Schwangerenvorsorge, dass wir die frühzeitig erkennen. Aber ich denke, der Schwerpunkt wird heute ein anderer sein.
Sie haben schon angesprochen, natürlich ist das ein ziemlicher Berg, den wir uns da vorgenommen haben. Und Schwangere können ja grundsätzlich auch jede Infektion oder ganz viele Infektionen bekommen. Wir wollen uns heute ein bisschen darauf fokussieren, was denn im Mutterpass so in der Standard-Schwangerschaftsvorsorge vorgesehen ist und was an Tests darüber hinausgeht, aber trotzdem relativ häufig noch gemacht wird. Nur das so ein bisschen als Rahmen. Wenn man den Mutterpass jetzt aufschlägt, dann stehen da gleich auf Seite 2 und 3, sind da so ganz viele Labortests, die eingetragen sind: Röteln, Test und Rötelnimpfung, Lues, also Syphilis, Chlamydien und Hepatitis B stehen auf dieser Doppelseite. Können Sie uns zu diesen Erkrankungen einmal sagen, wieso man überhaupt testet, was ein positiver Test dann für Mutter und Kind bedeutet und was man gegebenenfalls auch therapeutisch tun kann? Ich weiß, es ist jetzt ein langer Auftrag, aber wir können das ja mal so Erkrankung für Erkrankung vielleicht durchgehen.
Eine Rötelnerkrankung, wenn sie in der Schwangerschaft auftritt, kann zu einer schwerwiegenden Schädigung des Kindes führen. Deshalb ist es eine Infektion, die wir nach Möglichkeit vermeiden wollen. Wenn ich also weiß, dass eine Schwangere keinen Rötelnschutz hat, werde ich ihr sagen, dass sie den Kontakt zu kleinen Kindern vermeiden soll, die vielleicht in die Kita gehen und Röteln mit nach Hause schleppen könnten. Dank der Impfung, die es gibt und die bei Mädchen ja auch schon in der Schulzeit routinemäßig durchgeführt wird, sind die Röteln zum Glück sehr, sehr selten geworden. Und damit auch das Risiko, dass eine Schwangere Röteln kriegt, sehr gering. Die Testung soll eigentlich dazu dienen, zu beruhigen. Das Problem ist, der Röteln-Test ist gerade zu Beginn der Schwangerschaft gerne mal unsicher, wenn eine Impfung zwar durchgeführt worden ist, aber die Antikörper, die die Mutter oder die damals das Mädchen gebildet haben, vielleicht nicht mehr so in ausreichender Menge vorhanden sind. Deshalb wird mit der Röteln-Testung auch etwas anders umgegangen als mit anderen Tests. Sobald eine Schwangere weiß, dass sie geimpft worden ist ausreichend, sollte sie gar nicht erst getestet werden. Wir gehen davon aus, dass das Immunsystem der Schwangeren, falls sie doch Rötelnkontakt hat, anspringt und ausreichend Antikörper bildet, um das Baby zu schützen. Und deshalb ist ein Passus quasi in dem Mutterpass drin, nachgewiesene 2 Impfungen, dann braucht man den Test gar nicht erst durchführen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass manchmal es vorkommt, dass Frauen wissen, sie sind noch nicht geimpft, sie lassen sich impfen und stellen dann fest, dass sie zum Zeitpunkt der Impfung schwanger waren. Und die Rötelnimpfung ist in der Schwangerschaft kontraindiziert, weil es ein Lebendimpfstoff ist. Dann ist die Sorge ganz groß. Die Frauenärztinnen oder auch die Schwangeren melden sich dann bei uns und wir können sofort Entwarnung geben. Eine versehentliche Rötelnimpfung in der Schwangerschaft hat weltweit noch nie zu einer Schädigung des Kindes geführt. Das heißt, sie ist zwar kontraindiziert in der Schwangerschaft, aber zum Glück nicht so gefährlich, wie das erstmal klingt. Eine wirkliche Röteln-Infektion in der Schwangerschaft ist ein super seltenes Ereignis. Wir sehen das am ehesten bei Frauen, die aus Ländern kommen, wo die Impfung nicht erfolgt ist. Die Frauen können die typischen Röteln-Symptome zeigen, sie können aber auch überhaupt keine Symptome zeigen. Das macht natürlich das Erkennen noch sehr viel schwieriger. In dem Fall, wo tatsächlich eine unklare Situation besteht oder eine nicht geimpfte Person Kontakt zu jemand hatte, der Röteln hatte, ist es wichtig, dann zu überlegen, ob man tatsächlich eine präventive Behandlung machen kann mit sogenannten Immunglobulinen, also Antikörpern, die man gekauft hat, und Ultraschallkontrollen im Verlauf. Aber das ist dann tatsächlich etwas, da müssen wir persönlich drüber reden, bitte.
Gut, also prinzipiell erstmal eher entwarnend, wenn man zum Beispiel doch die Impfung gemacht haben sollte und dann rausgefunden hat, dass man schwanger ist. Oder wenn man schon geimpft ist, dann sollte man sich das wahrscheinlich organisatorisch-bürokratische Chaos sich dann nochmal testen zu lassen und dann von den Ergebnissen verwirrt oder verunsichert zu sein, sparen. Und ansonsten, wenn es tatsächlich einen realen Verdacht gibt, persönliche Anwendung. Wie sieht es denn dann bei Syphilis aus? Da steht ja im Mutterpass, das verwirrt ja auch immer so ein bisschen, LSR, also Lewis-Suchreaktion, hat so verschiedene Namen. Was ist damit gemeint? Wieso testen wir das? Was ist das für eine Erkrankung?
Die Syphilis ist eine Erkrankung, die vor 100 Jahren eine große Bedeutung auch noch hatte. Und wir wissen, dass eine Infektion der Schwangeren dazu führen kann, dass auch das Kind erkrankt und mit entweder sogar als totgeboren wird oder Fehlbildungen aufweist. Und es ist eine behandelbare Erkrankung. Und das ist ein wichtiger Punkt. In dem Moment, wo wir behandeln können, ist es natürlich wichtig, dass wir die Notwendigkeit der Behandlung erkennen. Dazu dient diese Syphilis-Testung in der Schwangerschaft. Es ist eine sexuell übertragbare Erkrankung. Damit kann man sie auf dem gleichen Wege bekommen, wie man auch schwanger wird. Und deshalb ist es naheliegend, das zu kombinieren. Das Problem der Syphilis ist, dass sie sehr, sehr viele verschiedene Symptome machen kann oder gar keine. Damit ist es den betroffenen Frauen nicht immer erinnerlich, wann sie die Syphilis das erste Mal gekriegt haben. Und es ist auch nicht immer einfach, sie wirklich nachzuweisen, dass man eine frische Infektion hat. Über die Labordiagnostik im Blut stellen wir fest, okay, dieser Mensch hat Kontakt gehabt mit der Syphilis, aber die Testung ist leider so, ja, von der Technik her so, dass sie schwierig zu interpretieren ist. Und wir haben nicht selten, und es macht eigentlich den größten Teil unserer Patientinnen mit Syphilis-Verdacht aus, dass wir hinterher sagen können, ach, das wird irgendwann früher mal gewesen sein und sie sind vielleicht sogar unwissentlich dagegen schon behandelt worden. Man muss sie ernst nehmen wegen der Gefahr fürs Kind und wenn die Laborwerte so interpretiert werden, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, dass es eine ernstzunehmende Infektion ist und eine schwangerschaftsrelevante Infektion ist, dann wird man im Zweifel lieber behandeln, als zuzusehen, wie was passiert. Und die Behandlung ist die Gabe von Antibiotika, leider als Spritze in den allerwertesten. Etwas unangenehm, aber damit hat man eine sehr große Sicherheit für die Behandlung. Es ist seit Jahrzehnten Standard, da Penicilline zu benutzen. Und selbst Frauen, die eine Penicillinallergie haben, werden dann mit Penicillin behandelt, nachdem sie eine sogenannte Hyposensibilisierungsphase durchlaufen haben. Da hat sich also der Goldstandard der Therapie nicht geändert. Die klassischen Zeichen wären eine offene Stelle im Bereich des Genitales, aber eben, wie gesagt, kann auch überall anders sein, kann auch andere Auswirkungen haben. Schwellung von Lymphknoten ist ja leider auch was sehr Unspezifisches, aber auch die kann man bei der Syphilis sehen. Und wenn die Syphilis schon älter ist, das gibt es auch, dann haben wir das Problem, dass sie eigentlich überhaupt keine Symptome macht, aber trotzdem infektiös sein kann. Hier wieder der Nutzen der Serologie, also der Bluttests, um gewarnt zu sein. Und dann muss man dem manchmal relativ kompliziert auf den Grund gehen und eventuell auch mehrere Blutentnahmen machen, um sich sicher zu sein. Wieder ein Krankheitsbild, wo wir dringend empfehlen, dass Sie sich auch bei uns dann vorstellen zur Beratung.
Verstehe. Also hier auch insofern gute Nachrichten, als dass es behandelbar ist und zwar schon sehr, sehr etabliert behandelbar mit Penicillin. Dann kommen wir zu der Erkrankung, die auch gerade hier, wir sind ja an der Charité in Berlin, gar nicht so selten ist, den Chlamydien. Wie ist das? Da gibt es ja auch einen Screening-Test im Mutterpass. Was ist da das Risiko und wie behandelt man da?
Die Chlamydien sind immer noch eine relevante Krankheit, auch von der Häufigkeit. Ich habe aber selbst den Eindruck, dass das etwas ist, was in den Frauenarztpraxen vernünftig und auf umfangreich behandelt wird. Das heißt, wir sehen es hier eher dann im Mutterpass, dass der Chlamydientest positiv war. Danach ist eine Antibiotikatherapie erfolgt und dann wiederum eine Abstrichkontrolle und bewiesen, dass die Erreger wegbehandelt worden sind. Als klassische sexuell übertragbare Erkrankung gilt für die Chlamydien, was auch für die Syphilis gilt, dass der Partner mitbehandelt werden muss. Denn sonst kommt es innerhalb der Partnerschaft zu einem Ping-Pong-Effekt. Der eine wird behandelt, der andere hat es noch. Danach steckt man sich wieder gegenseitig an. Das heißt, wichtig bei sexuell übertragbaren Erkrankungen immer auch den Partner, die Partnerin mitdenken, dass man da nicht in so eine Endlosschleife gerät. Die Chlamydien sind auch schon aus der Zeit vor der Schwangerschaft relevant oder in der Zeit vor der Schwangerschaft relevant, denn Chlamydieninfektionen können auch oder bergen auch das Risiko, unfruchtbar zu werden für die Frauen. Wenn die Eileiter verkleben, das ist ein Riesenproblem, was die Fruchtbarkeit betrifft. In der Schwangerschaft haben wir Sorge vor Frühgeburtlichkeit, eine Infektion am Gebärmutterhals kann diesen weich machen, kann diesen quasi die Haltefunktion des Gebärmutterhalses schädigen und damit das Risiko der Frühgeburt erhöhen. Und als weiteres fürchten wir die Übertragung einer unbehandelten Chlamydieninfektion auch auf das Kind. Und das Neugeborene kann dadurch eine Augenentzündung kriegen. Das wäre noch so halbwegs harmlos, aber es kann auch eine schwere Lungenentzündung kriegen. Und deshalb ist auch wieder das Screening eine Vorsorgeuntersuchung, die das Kind vor größerem Schaden schützen soll.
Gut, die nächste Erkrankung noch immer auf diesen Seiten 2 und 3 des Mutterpasses ist dann die Hepatitis B, die ja auch in anderen Kontexten eine große Rolle spielt, die man vielleicht gar nicht so sehr mit Schwangerschaft unbedingt in Verbindung bringt, aber auch die spielt eine Rolle. Wieso testen wir danach und was hat ein positiver Test gegebenenfalls für eine Konsequenz im Rahmen der Schwangerschaft?
Die Hepatitis B ist eine Erkrankung, wo es in der letzten Zeit auch eine Änderung im Mutterpass gab. Und zwar haben wir früher gedacht, wir wollen so spät wie möglich in der Schwangerschaft den Hepatitis B-Test wissen, damit wir, wenn das Kind geboren ist, das Kind impfen können und unter keinen Umständen eine Infektion, die vielleicht in der Schwangerschaft neu aufgetreten ist, verpassen. Jetzt sind die Mutterschaftsrichtlinien geändert worden und man soll früh in der Schwangerschaft nach Hepatitis B schauen, denn wir können in der Schwangerschaft auch eine Therapie anbieten. Das ist eine Neuerung und wichtig zu wissen, dass es auch Sinn macht, denn die Hepatitis B wird einerseits sexuell übertragen, andererseits aber sehr häufig auch von einer Hepatitis B-positiven Mutter auf das Kind und zwar direkt während der Geburt. Diese Übertragung hängt von der Anzahl der Viren im mütterlichen Blut ab. Wenn wir diese Anzahl reduzieren können, dadurch, dass wir die Mutter behandeln, reduzieren wir gleichzeitig das Risiko für das Kind, sich mit Hepatitis B zu infizieren. Die Hepatitis B ist eine Krankheit, gegen die auch heutzutage hierzulande die Kinder geimpft werden. Das ist eine der frühen Impfungen, die auch empfohlen wird. In anderen Ländern ist das nicht so oder war es nicht so, sodass wir gerade aus dem Bereich des Mittelmeerraumes, aber auch aus Osteuropa und auch Asien viele Patientinnen haben, die als Kind eben nicht geimpft worden sind, die wahrscheinlich sich von ihrer Mutter angesteckt haben während der Geburt und die jetzt zumindest Virusträgerinnen sein können. Wenn das Hepatitis B-Antigen positiv ist, untersuchen wir, wie viele Viren im Blut der Mutter tatsächlich vorhanden sind. Das ist also eine weitere Blutentnahme, die dann bei uns stattfindet. Und wenn diese Viruszahl sehr hoch ist, würden wir eine Behandlung empfehlen, um sie zu senken. Wenn die Viruszahl niedrig oder sogar negativ ist, werden nachfolgende Kontrollen, also nach der Geburt des Kindes, in einer Lebersprechstunde zum Beispiel hier am Campus Virchow-Klinikum der Charité empfohlen. Die Nachbetreuung des Kindes bedeutet, dass das Kind direkt nach der Geburt noch im Kreissaal geimpft wird und zwar mit zwei Komponenten. Einerseits ein sogenannter aktiver Impfstoff, woraufhin es selber einen Impfschutz aufbaut. Das, was sonst der Kinderarzt erst etwas später machen würde, ziehen wir also in den Kreißsaal schon vor. Und als zweites eine Gabe von Antikörpern, Immunglobulinen, die, falls Viren beim Kind angekommen sind, die sofort wegfangen sollen aus dem Blut des Kindes, damit es sich nicht infiziert. Damit können wir die Infektionsrate deutlich senken. Auch bei hoher Viruslast kann man sie reduzieren. Wenn die Viruslast aber vorher runterbehandelt werden konnte, ist das Risiko extrem gering. Die weiteren Kontrollen machen dann die Kinderärzte natürlich. Für die Partnerschaft ist es allerdings wichtig, daran zu denken, dass es eine sexuell übertragbare Erkrankung ist, wo also der Partner getestet und gegebenenfalls geimpft werden sollte. Und sofern die Frau schon andere Kinder hat, die vielleicht auch nicht in Deutschland geboren sind und daher nicht geimpft wurden, ist es wichtig, auch die Kinder zu zu testen und gegebenenfalls nachzuimpfen.
Und hier vielleicht noch kurz als Erklärung, es ist wichtig, auch andere Kinder zum Beispiel der Frau zu testen, weil bei dieser Erkrankung, bei der Hepatitis B, ja auch die Krux darin liegt, dass sich akut nach der Geburt gar nicht unbedingt Symptome zeigen müssen, sondern die Erkrankung sich so ein bisschen im Hintergrund entwickeln kann und man sie dann trotzdem hat und sie chronifiziert und sie weitergeben kann. Eine andere Erkrankung, die man nicht immer sofort oder die man in der Regel nicht sofort entdeckt, ist auf der nächsten Seite des Mutterpasses zu finden. Da steht der HIV-Test. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, noch einmal kurz. Bei HIV wird, wie zum Beispiel auch bei Syphilis, im Mutterpass nur angekreuzt, ob der Test durchgeführt wurde, nicht ob er positiv oder negativ war. Und zusätzlich ist der HIV-Test ja auch ein sogenannter fakultativer Test. Das heißt, man muss darüber informieren und dann liegt es in der Hand der Frau zu entscheiden, ob sie ihn machen möchte oder nicht. Von unserer Seite, so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, natürlich sinnvoll, aber vielleicht können Sie da ja auch noch einmal drauf eingehen und dann auch ein bisschen erläutern. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel therapeutisch getan.
Ja, beim Thema HIV hat sich sehr viel getan über die Jahre. Ich denke, wichtig ist zu wissen, man sieht keinem Menschen an, ob er HIV-positiv ist oder nicht. Das bedeutet auch in einer Partnerschaft oder bei vorausgegangenen Partnerschaften, ich kann nicht an der Nasenspitze erkennen, ob ich ein Risiko eingegangen bin, mich mit HIV zu infizieren oder nicht. Das heißt, wir entdecken tatsächlich in der Schwangerschaft immer noch die eine oder andere HIV-positive Schwangere, die von sich sagt, ich habe doch kein Risiko, ich hatte nichts Besonderes, ich hatte 2, 3 Partner vorher, aber die waren alle ganz normal. Woher habe ich jetzt HIV? Das Doofe ist, man sieht es den Menschen nicht an. Ist auch ein Vorteil für die Menschen, die HIV-positiv sind auf der anderen Seite. Aber es ist deshalb aus meiner Sicht extrem wichtig, dieses Angebot des HIV-Testes auch wirklich anzunehmen. Es ist nichts Verwerfliches dabei, dass man sich HIV testen lässt. Und sollte eben wieder erwarten, der Test positiv ausfallen, ist die rechtzeitige und gute Behandlung in der Schwangerschaft essentiell, um eine Übertragung der Infektion von der Mutter aufs Kind zu verhindern. Und da, wie gesagt, hat sich einiges geändert. Wir haben früher immer gesagt, HIV, dann muss man einen Kaiserschnitt machen, dann muss das Kind Medikamente kriegen, dann darf die Frau nicht stillen. Das ist alles Schnee von gestern. Die Aussage der WHO zu dem Thema ist auf Englisch, can't detect, can't transmit. Wenn ich also im Blut der Mutter keine Viren nachweisen kann, dann ist sie auch nicht ansteckend. Und das hat weitreichende Konsequenzen, nämlich wenn ein HIV-behandelter Mensch gut behandelt ist, keine Viren im Blut nachweisbar sind, dann ist es möglich, auf ganz normalem Wege schwanger zu werden. Das betrifft sowohl die Frau als auch den Mann in dem Fall. Und ich habe die Möglichkeit, eine ganz normale Schwangerschaft zu durchleben, immer vorausgesetzt, die Tabletten werden weiter regelmäßig eingenommen und die Viruslast bleibt die ganze Zeit unter der Nachweisgrenze. Dann ist es möglich, eine ganz normale Geburt anzustreben. Das heißt, wir brauchen keinen Kaiserschnitt mehr zu planen. Und auch nach der Geburt hat sich geändert, dass wir nach einer Beratung, versteht sich, das Stillen auch anbieten können, weil das Risiko als so gering eingeschätzt wird, dass man sagen kann, die Muttermilch ist von der Ernährung her das Beste, was ein Kind kriegen kann. Durch die sichere Behandlung der HIV-Infektion brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass das Kind sich infiziert. Und damit ist wirklich für die betroffenen Frauen ein großes Stück Normalität entstanden. Man braucht keine Angst haben, einen HIV-positiven Menschen in den Arm zu nehmen, zu küssen oder eben ausreichend behandelt, wie gesagt, vorausgesetzt, auch Geschlechtsverkehr zu haben. Da sind andere Krankheiten problematischer. Über die Syphilis hatten wir ja schon geredet. Was wir allerdings immer noch uns wünschen und dringend empfehlen, ist, dass HIV-positive Frauen tatsächlich im Virchow-Klinikum ihr Kind kriegen. Hier ist die Expertise auch unserer Neugeborenenstation und der nachfolgenden kinderärztlichen Betreuung gegeben. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die beachtet werden müssen. Zum Beispiel werden die Kinder über mehr als ein Jahr nachuntersucht, dass auch wirklich keine Infektion stattgefunden hat. Und das ist etwas, was tatsächlich eine Relevanz hat, denn eine nicht erkannte HIV-Infektion eines Kindes kann dramatisch verlaufen und nachhaltig dem Kind Schaden zufügen, wenn es nicht sogar daran stirbt. Das sind wirklich die Momente, wo es darauf ankommt, rechtzeitig zu erkennen, dass ein Risiko da ist. Und dann mit guter Behandlung haben die Kinder auch trotz HIV-Infektion eine normale Lebenserwartung. Die Übertragungsrate vielleicht noch der Vollständigkeit halber bei HIV-Infektion der Mutter und adäquater Behandlung liegt weit unter 1%.
Gut, also auf jeden Fall testen, auch wenn man es vielleicht nicht erwartet. Es gibt sehr positive Neuigkeiten in puncto Therapie, in puncto normaler Schwangerschaftsverlauf und vielleicht auch, wenn man jetzt diesen Podcast hört und nicht aus Berlin kommt. Es gibt ja natürlich auch deutschlandweit und international da Zentren, an denen man sich versorgen lassen kann. Aber da ist es entsprechend dann wichtig, sich eine Klinik, die sich auch darauf spezialisiert, rauszusuchen. Damit sind wir am Ende der Untersuchungen, die so im Mutterpass standardmäßig abgefragt werden. Es gibt jetzt noch 2 weitere, wo regelmäßig große Diskussionen aufkommen, auch innerhalb der Fachverbände, ob man das nicht auch testen sollte, ob man das hier auch standardmäßig im Mutterpass einführen sollte. Und die erste Erkrankung, über die ich an dieser Stelle einmal reden wollen würde, ist die Toxoplasmose. Was ist das? Was macht das? Warum wird da zumindest bei Verdacht nachgetestet?
Die Toxoplasmose wird in Europa sehr unterschiedlich angegangen. In Frankreich ist es eine Standarduntersuchung, die jeder Schwangeren angeboten wird. In der Schweiz war es eine Zeit lang verpönt, es überhaupt anzubieten. In Deutschland ist es auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, war es eine Standarduntersuchung, in Westdeutschland nicht. In Berlin entsteht natürlich ein Schmelztiegel aus Ost und West, sodass wir manchmal noch anhand des Mutterpasses erkennen können, ob der Doktor oder die Ärztin, die Doktorin aus Ost oder aus West stammen. Das so ein bisschen anekdotisch. Insgesamt scheiden sich die Geister deshalb, weil es einerseits eine behandelbare Erkrankung ist, sie andererseits aber sehr selten nur vorkommt. Viele Menschen schon einen Schutz haben, über 50% in Deutschland haben die Toxoplasmose irgendwann schon mal durchlebt und sind dadurch nicht empfänglich. Und das stellt dann auch kein Risiko fürs Kind dar. Und die noch empfänglich sind, die Übertragung findet einerseits über Katzen statt. Berliner Stadtkatzen sind in der Wohnung, die haben keinen Kontakt mehr zu Mäusen, wo sie sich mit Toxoplasmose anstecken könnten. Das Risiko ist eher gering. Gleichzeitig ist das Risiko über Nahrungsaufnahme wie der berühmte Hackepeter, rohes Fleisch, unzureichend gegartes Fleisch, auch Wildfleisch. In Brandenburg haben 80% der Wildschweine zum Beispiel Toxoplasmose. Das sollte also unbedingt immer gut gegart zu sich genommen werden, wenn man das denn isst. Und über Lebensmittel, die Kontakt mit der Erde hatten. Also Salat, Erdbeeren ist tatsächlich ein Punkt. Immer erst waschen, damit die sauber sind. Denn die Toxoplasmose-Erreger überdauern in der Erde länger als ein Jahr und können den Erdbeeren dann anhaften. Wenn ich die ungewaschen esse, nehme ich die Erreger auf, die vermehren sich in meinem Körper und können durch den Mutterkuchen zum Kind übertragen werden. Und beim Kind hauptsächlich Störungen im Auge machen, aber auch Hörverlust und im schlimmsten Fall Störungen im Gehirn verursachen. Die Testung ist wieder eine serologische Testung. Das heißt, ich nehme Blut ab und gucke, ob Antikörper vorliegen. Wenn die Antikörper eindeutig nur die alten Antikörper IgG sind, besteht ein Schutz. Wenn sogenannte IgM-Antikörper da sind, dann habe ich die Sorge, dass es sich um eine frische Infektion handelt. Und meistens wird dann noch ein Zusatztest gemacht, die sogenannte Aviditätstestung. Das heißt, ich kontrolliere quasi das Alter der IgG-Antikörper. Sind die alt, habe ich einen Schutz, der schon länger besteht und bin vermutlich geschützt in die Schwangerschaft reingegangen. Wenn sie eine niedrige Avidität haben, sind die Antikörper noch jung und die Infektion war innerhalb der letzten Wochen. Das macht deutlich, weshalb es auch wichtig ist, den Zeitpunkt der Testung gut zu überlegen. Je früher, umso besser, weil ich dann die Chance habe, mit einer hohen Avidität auch wirklich zu sagen, diese Infektion war vor der Schwangerschaft. Wenn ich erst in der 20. Woche das erste Mal den Test mache, dann kann ich das gar nicht mehr beurteilen, weil die Avidität mir nur so einen Zeitraum von 20 Wochen etwa gibt. Alles, was dann getestet wird, ist eine hohe Avidität. Das heißt, ein Test so spät, der erste Test in der Schwangerschaft, kann unter Umständen gar nicht mehr die Entwarnung bringen, die er eigentlich bringen würde. Und da auch vielleicht meine Bitte an die Frauenärztinnen an der Stelle und meine Empfehlung an Sie, wenn Sie eine Schwangerschaft planen, überlegen Sie doch, wenn ich die IGEL-Leistung, also die selbstbezahlte Leistung Toxoplasmose, sowieso wählen würde, ob Sie die nicht wählen, bevor Sie schwanger werden. Denn wenn Sie vorher wissen, hatte ich schon, können Sie sich entspannt zurücklehnen. Sie sollten trotzdem kein Mettwurstbrötchen essen, weil da auch andere Erreger drin sein können. Aber Sie brauchen zumindest nicht mehr in Sorge sein, dass die Toxoplasmose Ihnen Kummer bereitet. Das Gleiche gilt für Zytomegalievirus, da reden wir noch drüber, und auch Parvovirus B19, also die Ringelröteln. Da wäre es immer gut, wenn die Frau schon vor der Schwangerschaft wüsste, wo sie steht. Zur Toxoplasmose zurück. Auch wieder eigentlich eine gute Nachricht. Es ist so, dass die Toxoplasmose zum Glück selten große Probleme macht. Sie kann es, das wissen wir. Aber auch durch die Möglichkeit der Therapie mit Antibiotika haben wir das ziemlich gut im Griff und wirklich in den letzten Jahrzehnten hier nur einzelne Kinder gesehen, die eine schwerwiegende Toxoplasmose-Infektion hatten. Das heißt, da steckt auch wieder der Grund für die Diskussion drin. Es ist eine kleine Gruppe, die betroffen ist. Die kann schwer betroffen sein. Für die allermeisten Schwangeren ist es kein Problem. Und deshalb eben die Argumente der Testgegner sozusagen.
Eine weitere Erkrankung, wo es viele Diskussionen um die Testung gibt und die Sie auch schon ganz am Anfang dieser Folge mal angesprochen hatten, im Rahmen der aufsteigenden Infektion, sind die sogenannten Gruppe B Streptokokken, also eine bakterielle Infektion. Da würde man aber, hat man früher und würde man immer noch erst relativ kurz vor der Geburt testen, richtig? Und wieso tut man das und was hat das gegebenenfalls für Folgen für Mutter und Kind?
Ja, die Gruppe B-Streptokokken sind Erreger, die die Frau typischerweise mit sich rumträgt, eventuell auch innerhalb der Partnerschaft vielleicht mal übertragen wird und davon nichts weiß und auch keine Beschwerden hat. Die Erreger würden uns allen gar keine großen Probleme bereiten, wenn sie nicht beim Neugeborenen eine ganz schwere Infektion auslösen können. Das heißt, da interessiert uns wirklich der Zustand zum Zeitpunkt der Geburt idealerweise. Ist die Frau Trägerin dieser Erreger? Sind die in der Scheide? Können die aufs Kind übertragen werden? Und eine Infektion entweder schon im Mutterleib starten. Sobald ein Blasensprung ist, können die Erreger auch ans Kind ran. Oder kurz danach, nachdem das Kind geboren wurde, sich im Kind vermehren und eben eine Allgemeininfektion des Kindes machen, die tatsächlich lebensbedrohlich ist. Wenn wir vorher wissen, dass die Frau Gruppe B Streptokokkenträgerin ist, bekommt sie mit dem Zeitpunkt des Blasensprungs eine Antibiotikatherapie. Das ist dann auch ein guter Grund, in die Klinik zu kommen, der Blasensprung. Empfehlen wir generell. Aber bei Gruppe B Streptokokken würde ich da auch nicht mehr viel Zeit verstreichen lassen, sondern wirklich gehen Sie direkt dorthin und nicht über los. Und dann würden wir mit der Antibiotikagabe starten. Auch wieder normalerweise simpelstes Penicillin, was wir geben. Das erste Antibiotikum, was es je gab, nutzt auch hier immer noch. Normalerweise bei Allergie können wir andere Medikamente geben, die den gleichen Zweck erfüllen. Und wir können uns andererseits diese Behandlung sparen, wenn wir wissen, dass die Frau Gruppe B Streptokokken negativ ist. Und da die Erreger aus dem Darm stammen und immer mal wieder in der Scheide vorbeischauen quasi, ist es besonders relevant, dass dieser Test möglichst spät in der Schwangerschaft stattgefunden hat. Wenn man das in der Frühschwangerschaft macht, kann sich so viel geändert haben, das nutzt uns nichts. Das heißt, dieser Test ist tatsächlich sinnvollerweise erst spät in der Schwangerschaft, bedeutet leider das Risiko, dass er manchmal zu spät da ist und wir dann aus Sicherheitsgründen eventuell doch ein Antibiotikum geben unter der Geburt. Wir versuchen das zu vermeiden, denn die Gabe von Antibiotika ist, wenn sie nicht indiziert ist, letztlich auch ein Risiko, eine Behandlung, die das Kind ja nicht braucht. Und wir haben tatsächlich Sorge, dass unnütze Antibiotika-Behandlung auch das sogenannte Mikrobiom der Kinder stören kann. Und deshalb versuchen wir da so viel wie möglich zu verhindern, unnütze Behandlungen zu verhindern. Gleichzeitig ist es bei der Gruppe B-Infektion tatsächlich eine relevante Infektion, die dann auch behandelt werden sollte.
Gut, also Gruppe B Streptokokken, nicht unbedingt gefährlich im Verlauf der Schwangerschaft, auch komplett asymptomatisch in der Regel für die Frau, aber eben für das Geburtsmanagement wichtig und was wir empfehlen würden zu testen, auch wenn es noch nicht als Standardleistung so durchgeführt wird. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle, weil wir uns zeitlich schon etwas fortgeschritten bewegen, ein paar Erkrankungen relativ schnell durchsprechen, die auch eher selten sind in der Schwangerschaft, aber trotzdem hier erwähnt werden sollten. Zum einen die Listeriose. Das sind Bakterien, die typischerweise in Rohmilchprodukten sich wiederfinden. Die Infektion kann asymptomatisch sein, kann aber auch Fieber machen, Durchfall machen. Man kann zum Beispiel im Blut oder im Stuhl danach testen, ist eine Erkrankung, die antibiotisch behandelbar sind. Aber es kann gegebenenfalls auch zu schweren Erkrankungen des Kindes kommen. Deswegen sollte man auch auf solche Rohmilchprodukte verzichten in der Schwangerschaft. Die nächste Erkrankung wären die Windpocken. Das ist das Varizellenvirus. Das sollte man sich vor der Schwangerschaft am besten schon impfen lassen. Es kann gegebenenfalls selten bei einer Erstinfektion in der Schwangerschaft zu Fehlbildungen des Kindes kommen. Es gibt einen Antikörpertest. Man kann Immunglobuline, also diese gekauften Antikörper sozusagen, künstliche Antikörper und Virostatika, die die Viruslast senken, geben bzw. nehmen. Aber das Effektivste ist einfach, sich vor der Schwangerschaft impfen zu lassen. Und zuletzt noch Herpes, und zwar Herpes genitalis, also Herpes im Genitalbereich. Die häufigste Ausprägung, die wir da sehen, ist eben eine Herpes genitalis Erkrankung um den Geburtstermin, sodass man tatsächlich auch im Genitalbereich Effluoreszenzen nennt man das, also entsprechend Stellenbläschen hat. Da müsste man dann gegebenenfalls sogar einen Kaiserschnitt machen. Das kann man verhindern, indem man auch Virostatika davor gibt. Da muss man nur wissen, wenn man es eben akut um den Geburtstermin aktiv hat, dann möchte man verhindern, dass sich das Kind darüber infiziert und müsste dann gegebenenfalls doch zum Kaiserschnitt greifen. Passiert aber auch da super, super selten. Das war jetzt einmal so weit, so gut gekürzt. Jetzt haben wir noch zwei Erkrankungen, die auch nicht Teil des Standardportfolios sind, die aber doch relativ häufig sind, nämlich CMV, also die Zytomegalie, und das Parvovirus B19, also die Ringelrötin, die Sie auch schon einmal angesprochen hatten. Was sind das für Erkrankungen? Wie testet man da? Was kann damit einhergehen? Und haben Sie noch Ergänzungen zu den drei Erkrankungen, die ich jetzt hier einmal im Galopp kurz durchmoderiert habe?
Ja, zu den kurz zusammengefassten Erkrankungen, da fällt mir vor allem bei den Windpocken ein, dass es wichtig ist zu wissen, dass die Windpocken bei Schwangeren schwerer verlaufen können als bei Nichtschwangeren. Und das tatsächlich nochmal ein Argument für die Impfung ist. Beim Herpes geben wir gerne virushemmende Medikamente. Das Acyclovir kennen Sie vom Lippenherpes als Creme. Das gibt es auch als Tablette. Mit der kann man das Auftreten des Herpes ziemlich gut verhindern. Und würden das Frauen, die wiederholt Herpesauftritt haben in der Schwangerschaft, im letzten Drittel empfehlen, dass sie sich bis zum Ende der Schwangerschaft, bis zur Geburt, die Tabletten einnehmen, um eben nicht plötzlich einen frischen Herpes zum Zeitpunkt der Geburt zu haben, was dann den Kaiserschnitt notwendig machen würde. CMV und Herpes passt gut zusammen. CMV ist ein Herpesvirus. Die Herpesviren haben die unfreundliche Angewohnheit, im Körper zu bleiben und immer mal wieder aufzutauchen. Bei CMV ist es netterweise so, dass es keine oder kaum Symptome macht, wenn man das hat. Das ist natürlich auch ein Nachteil, weil ich gar nicht merke, dass ich es habe. Deshalb ist die Testung wieder eine serologische Testung, also aus dem Blut werden Antikörper untersucht, der Weg zur Diagnose. Der größte Teil, wahrscheinlich so etwa 50 bis 70% der Menschen in Deutschland, hatten schon mal Kontakt zu CMV, tragen die Viren also in sich und haben aber auch Antikörper schon in sich. Und diese Antikörper schützen ziemlich gut vor einer Übertragung der Zytomegalie-Viren bei Frauen, die schon diese Antikörper haben. Ein Restrisiko bleibt aber leider. Etwa 1% der Frauen, die CMV-positiv in die Schwangerschaft gehen, können ihr Kind trotzdem anstecken. Erfreulicherweise zumeist deutlich weniger Probleme als bei einer Erstinfektion in der Schwangerschaft. Und zum Thema Erstinfektion ist wieder das Hilfreichste, wenn ich vor der Schwangerschaft weiß, dass ich mich schützen sollte. Risikofaktoren sind hauptsächlich Kinder unter 3. Und die Empfehlungen sind tatsächlich, wenn Sie selber ein Kindergartenkind haben schon, dass Sie besonders genau auf Hygiene achten, dass Sie das Kind nicht auf den Mund küssen, dass Sie beim Füttern nicht den Löffel des Kindes wieder zurück in den Mund nehmen. Und dass sie eben beim Wickeln tatsächlich auch darauf achten, dass sie nichts abkriegen. Und damit lässt sich schon mindestens die Hälfte der Erstinfektionen in der Schwangerschaft vermeiden. Durch diese Präventionsmaßnahmen vielleicht ab und zu mal die Hände desinfizieren. Das sind so hilfreiche Maßnahmen. Diagnostik wieder im Blut nach unserer Vorstellung möglichst früh in der Schwangerschaft, weil der Zeitpunkt der Infektion häufig der Zeitpunkt um die Empfängnis herum ist. Da ändert sich das Immunsystem der Schwangeren und sie wird empfänglicher, nicht nur für die Schwangerschaft, sondern eben auch für manche Viruserkrankungen. Und dazu zählt CMV ganz sicher dazu. Und wenn ich das vorher weiß, kann ich noch mal vorsichtiger damit umgehen. Außerdem ist wieder das Thema ähnlich wie bei der Toxoplasmose, die Diagnostik schwieriger, je später in der Schwangerschaft ich sie durchführe. um rauszukriegen, ist es eine frische, deutlich relevantere Infektion oder ist es doch die alte Infektion, die mich nicht ganz so doll besorgen würde? Bei einer frischen CMV-Infektion gibt es Therapieoptionen. Da ist vor ganz kurzer Zeit eine Leitlinie auch dazu erschienen, wie diese Behandlung der CMV-Infektion in der Schwangerschaft erfolgen sollte. Ich denke, es ist trotzdem noch Expertenwissen, was da gefragt ist, auch wenn es eigentlich in der Leitlinie steht. Das ist schon manchmal recht schwierig rauszukriegen, wo steht die Schwangere eigentlich, welche Schritte müssen wir jetzt gehen und wie geht es auch weiter mit der Betreuung. Leider sind auch die Medikamente, die in der Leitlinie erwähnt werden, zurzeit noch gar nicht zugelassen als CMV-Medikamente. Das heißt, es muss dafür einen Antrag geschrieben werden. Das sind alles Sachen, da kommen Sie gerne zu uns in die Sprechstunde und wir erklären Ihnen ziemlich ausführlich, was es damit auf sich hat. Die nächste Krankheit, die Sie erwähnt hatten, sind die Ringelröteln. Das ist auch so ein Mitbringsel aus der Kita. Durchaus nicht selten, dass in der Kita ein Schild hängt: Wir haben die Ringelröteln. Da sollten Schwangere dann auch tatsächlich vorsichtig sein. Und es ist im letzten Jahr, also 2024, haben wir einen massiven Anstieg an Ringelröteninfektionen gesehen. Und zwar nicht nur hier in Berlin, sondern Deutschland, Europa und weltweit. Keiner weiß genau, warum das so ist, ob das eventuell besondere, ob sich was geändert hat an den Viren. Aber wir haben tatsächlich feststellen müssen, dass das Thema Ringelröteln das war im letzten Jahr die häufigste Infektionskrankheit, die wir so zu bedenken hatten in der Sprechstunde. Bei den Ringelröteln ist es ein bisschen ein Hop-oder-Top-Prinzip in der Frühschwangerschaft. Es gibt keine Therapie. Bei Auftreten von Ringelröteln kann es beim Kind zu einer Anämie, also Blutarmut, führen. Und wenn das sehr früh in der Schwangerschaft passiert, kann man dem Kind leider gar nicht helfen. Es kann diese Phase überstehen und wird dann auch gesund geboren. Es kann aber eben auch zu einer Fehlgeburt in dem Punkt kommen. Etwa ab der 16. Schwangerschaftswoche gibt es die Möglichkeit, den Kindern im Mutterleib Blut zu geben, also eine Transfusion durchzuführen, die dann diese Blutarmut behebt und dazu führen kann, dass das Kind das überlebt. Dazu muss man wissen, dass es die Ringelröteln sind und dass man erstmal empfänglich ist. Wieder serologische Testung, wieder so früh wie möglich in der Schwangerschaft den Ausgangspunkt kennenlernen und bei Negativität eben Schutz möglichst vermeiden von Kontakt, von zu engem Kontakt. Und wer Träger ist, hat zwar ein Restrisiko, auch dass die wieder auftreten, aber das ist sehr gering. Da kann man dann schon relativ entspannt sein.
Gut, damit ist dann der Block zu den Erkrankungen an sich erstmal zu Ende. Wir sind auch etwas länger als normalerweise, aber ich glaube, das ist hier sehr berechtigt, um einmal tatsächlich auch die verschiedenen Erkrankungen abzuklopfen. Wir wollen noch einmal auf eine weitere Sache, die im Mutterpass notiert ist, eingehen. Da stehen nämlich noch Impfungen drin für Influenza und Pertussis, also Keuchhusten. Und auch noch einmal ganz kurz nach Covid fragen. Was sind hier zurzeit die Empfehlungen? Und gerade so Influenza, Pertussis, macht man das für sich? Kann man das in der Schwangerschaft auch noch machen? Was hat das sonst noch so für Vorteile, das zu machen?
Ja, eigentlich haben wir ja die Impfungen immer gesagt, vorher impfen, vorher impfen, vorher impfen. Aber es ist tatsächlich so, dass es auch Impfungen gibt, wo die Impfung in der Schwangerschaft besonders viel Sinn macht. Und zwar ist das eben diese Keuchhustenimpfung, wo durch die Impfung der Schwangeren ein sogenannter Nestschutz aufgebaut wird. Das heißt, das Kind wird mit den Antikörpern, die die Mutter gebildet hat, geboren und hat nach der Geburt dann eine Zeit lang so viel Antikörper im Körper, dass es sich vor einer Infektion schützen kann oder diese zumindest abmildern kann. Und gegen Keuchhusten können Kinder erst ab etwa 2 Monaten geimpft werden. Das heißt, diese Phase, diese 2 Monate, sind einerseits die Phase, wo die Kinder schutzlos wären und andererseits, wo der Keuchhusten besonders heftig ausfallen kann. Und das versuchen wir eben mit der Impfung in der Schwangerschaft zu verhindern. Die Influenza, also die Grippeimpfung, ist auch etwas, wo zweierlei Aspekte mit reinkommen. Nämlich einerseits schütze ich auch wieder das Kind über den Nestschutz, aber andererseits ist die Influenza wieder so eine Erkrankung, die bei Schwangeren deutlich schwerer verlaufen kann als bei Nichtschwangeren. Das betraf auch Corona. In der ersten und zweiten Krankheitsphase waren Schwangere sehr viel stärker krank als Nichtschwangere. Das ist im Moment so, dass wir da etwas entspannter sein können. Schwangere scheinen im Moment keine schwereren Krankheitsverläufe zu haben bei Corona. Aber die Impfung wird dennoch empfohlen, denn auch im Einzelfall mal kann es eben auch zu schweren Verläufen führen. Und in der Corona-Pandemie hatten wir ja wirklich auch Frauen, die teilweise Wochen und Monate lang auf Intensivstationen betreut werden mussten. Wir haben Notfall-Kaiserschnitte auf der Intensivstation gemacht, was wir vorher noch nie gemacht hatten. Also es ist schon wichtig, auch für eventuelle neue Krankheiten aufmerksam zu sein, zu gucken, wo sind Schwangere vielleicht eine besonders vulnerable Gruppe, wo sollte ich meinen Impfschutz optimieren und damit ja gut durch die Schwangerschaft kommen und auch ein gesundes Kind am Ende zu haben.
Das war jetzt eigentlich schon ein sehr gutes Schlusswort. Ich habe nichtsdestotrotz noch eine weitere Frage, die wir in dieser Reihe allen Beteiligten stellen, nämlich: Gibt es noch etwas, was Sie werdenden Eltern, werdenden Müttern zu dem Thema Infektionserkrankungen aus Ihrer Sprechstunde oder aber auch sonst zu Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett generell mitgeben wollen?
Ganz kurz gefasst, no panic. Haben Sie keine Panik, wenn ein Befund rauskommt, der erstmal verunsichert? Es macht Sinn, den in Ruhe sich anzugucken. Vielfach können wir wirklich die Sorge nehmen und sagen, da ist nichts. Und da, wo wir, wie zum Beispiel HIV, ich habe immer wieder Schwangere hier, die sagen, ach, ich muss die Schwangerschaft beenden, ich sterbe doch eh bald. Leute, die Zeit hat sich geändert, zum Glück. Wir können so viel machen und so viel helfen. Und ja, stehen an Ihrer Seite und freuen uns, Sie auch ausführlich in unserer Sprechstunde beraten zu können, wenn es den Bedarf gibt.
Ganz vielen Dank, Herr Dr. Siebentopf.
Ja, ich danke Ihnen für die Fragen, die Moderation und vor allem Ihnen fürs Zuhören.